Wir freuen uns, dass Sie zur Bibelstunde gekommen sind und heißen Sie herzlich willkommen. Ich grüße Sie am Anfang mit einer Aussage aus dem Lied, das wir dann singen. Da heißt es mittendrin: Wir nehmen staunend an, was er für uns getan. Können wir miteinander staunen über unseren Herrn? Und ich denke, jede Beschäftigung mit seinem Wort will uns auch dazu helfen, zu diesem Staunen. Auch diese Bibelstunde will dazu helfen. Wir nehmen staunend an, was er für uns getan. Das ist das Lied unter der Nummer 43. Das singen wir jetzt. Groß ist dein Name.
Ja, staunen über das, was Jesus für uns getan hat und wer er ist. Staunen, das konnte David auch immer wieder über seinen Gott, über seine Gnade und seine Barmherzigkeit, seine Güte. Und da lese ich Ihnen den Psalm oder Verse aus dem Psalm 36 nach der neuen Genfer Übersetzung. Dieser Psalm ist überschrieben mit: Bis an den Himmel reicht seine Gnade. Ab Vers 6. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar, o Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen, und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich erkennen. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben. Da hat David eigentlich die Verheißung zum Gebet gemacht und sie in Anspruch genommen. Denn die Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Oder wie es Jeremia mal ausdrückte: Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Und darauf dürfen wir bauen und darüber dürfen wir auch staunen. Und das tun wir auch mit einem nächsten Lied: Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende.
Beten wir miteinander. Und wir haben unendlich viel Grund, dir zu danken. Auch jetzt an diesem Nachmittag danken wir für diesen Sonntag. Danken, dass heute in vielen Orten dein Wort verkündigt wurde und verkündigt wird. Danke, Herr, dass du uns immer wieder zum Staunen bringen willst, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen und mit dem, was uns da über dich gesagt ist. Vergib uns, dass manchmal das Jammern und das Klagen uns näher ist als das Staunen und das Loben. Danke, dass du uns jetzt miteinander segnen wirst. Wir danken dir, dass du uns diese Stunde schenkst und dass du in unserer Mitte bist. Amen. Ich habe etwas mitgebracht, aber ich muss gleich im Voraus sagen, es geht nicht darum, dass ich mehr Werbung machen will. Aber als ich diese Tüte zum ersten Mal gesehen habe, sie wird Ihnen nicht fremd sein, es ist schon lange her, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe, da hat mich dieser Spruch doch sehr angesprochen: Wir lieben Lebensmittel. Steht da. Wir lieben Lebensmittel. Ich habe schon manches Mal davon gesprochen, warum ich so interessiert bin an Werbeslogans. Darum, weil wir Christen am meisten Grund haben, für unsere Sache zu werben. Wir lieben Lebensmittel. Was sind denn Lebensmittel? Es sind die Dinge, die man zum Leben braucht. Und hier sind vor allem die gemeint, die zur Ernährung gedacht sind, also die unser Körper braucht, die Lebensmittel, um die es dabei geht. Die reichen noch nicht, dass man sich darüber freut, dass man sagt, ich liebe Lebensmittel. Davon kann man noch nicht leben. Man muss sie einkaufen, man muss Geld ausgeben. Lebensmittel. Und die Mittel, die zum Christenleben wichtig sind, also das, wovon wir Christen leben, die gibt es umsonst bei unserem Herrn. Ja, da müsste man doch denken, dass alle Menschen danach fragen, wenn es etwas umsonst gibt. Das ist nun leider bei diesen Lebensmitteln, die wir als Christen brauchen und haben können, da ist es leider nicht so, dass eine große Nachfrage ist. Darum müssen wir davon reden. Ihren Wert und ihre Kostbarkeit entdeckt man auch erst wirklich, wenn man mit Christus lebt. Dann werden diese Lebensmittel wichtig und dann bekommt man sie umsonst. Jemand sagte, wer Jesus Christus als Lebensmitte hat, der hat auch die Lebensmittel, die er braucht, also für das Christenleben. Wer Jesus Christus als Lebensmitte hat, der hat auch die Lebensmittel, die er braucht. An dieser Stelle dachte ich bei meiner Vorbereitung, das ist immer wieder sicher auch eine wichtige Frage, die wir uns selber stellen dürfen und die unser Herr uns auch stellen möchte, ob er denn die Lebensmitte bei uns ist oder ob er aus der Mitte etwas verschoben ist. Wer Jesus Christus als Lebensmitte hat, der hat auch die Lebensmittel, die er braucht. Die gibt es bei diesem Herrn. Und unser Herr nennt vor allem zwei, Brot und Wasser. Man könnte noch mehr nennen. In Johannes 6, 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und nun geht es in dieser Bibelstunde um eine durstige Frau. Sie kennen diesen Text sehr gut in Johannes 4. Wenn wir in unserem Magen eine Leere spüren, nennen wir das Hunger. Aber wir haben es sehr gut. Wir müssen ihn ja nicht erleiden, wie so viele Menschen in anderen Ländern. Wir können diese Leere meistens ausfüllen. Wir haben die Mittel dazu. Und genauso ist es mit dem Durst. Wir haben zu trinken, um den Durst zu stillen. Es gibt aber auch einen Hunger und einen Durst, die nicht so schnell und nicht so einfach zu stillen sind. Das ist eine Leere, die tiefer sitzt als die Leere im hungrigen Magen oder im durstigen Körper. Es gibt einen Lebenshunger und einen Durst nach Leben. Das äußert sich vielleicht in der Unzufriedenheit. Man empfindet einen Mangel und obwohl man lebt, hat man Sehnsucht nach dem Leben. Es gibt viele Menschen, die leben und doch eine große Sehnsucht haben nach dem Leben. Ich habe eine neue Bibel bekommen und habe mich gefreut über einen kleinen Papierstreifen, der da drin lag in dieser neuen Bibel. Das möchte ich Ihnen vorlesen. Da heißt es, Sie sollten täglich etwas essen, sonst fallen Sie vom Fleisch. Gleiches gilt für Herz und Verstand. Auch die wollen täglich gefüttert werden. Aber das müssen wir Ihnen ja nicht erzählen. Offensichtlich gehören Sie zu den Feinschmeckern. Wir wünschen guten Appetit. Also da ist nun der angesprochen, der sich eine Bibel gekauft hat. Lag tatsächlich drin in der neuen Bibel. Also Sie gehören offensichtlich auch zu den Feinschmeckern, sonst wären Sie ja nicht zur Bibelstunde gekommen. Aber jetzt nehme ich Sie mit nach Samaria und dort an einen Brunnen in der Nähe von Sychar. Und an diesem Brunnen steht ein leerer Krug. Das ist nichts Außergewöhnliches, denn die Frauen in Israel und in Samaria mussten am Morgen und am Abend oder am Abend zum Brunnen gehen, um Wasser zu schöpfen für ihre Familie. Aber nun war an diesem Brunnen nur ein Krug und keine Frau dabei. Und außerdem war es nicht Morgen und nicht Abend, es war heiße Mittagszeit. Wo ist die Frau, die zu diesem Krug gehört? Wer ist sie? Und warum kommt sie am heißen Mittag zum Brunnen? Könnte es bedeuten, dass sie nicht gerne mit anderen Frauen zusammentrifft? Kommt sie darum zur anderen Zeit? Aber warum scheut sie die Menschen? Und wo ist sie jetzt? Ihren Krug hat sie einfach stehen lassen. Sie hat ihn stehen lassen und ist in die Stadt gelaufen, denn jetzt hatte sie Wichtigeres und Eiligeres zu tun, als Wasser zu schöpfen für den körperlichen Bedarf. Sie musste jetzt erzählen, was sie an diesem Brunnen erlebt hatte. Und so lief sie. Sie, die sonst eher vor den Menschen davongelaufen ist, sie lief zu den Menschen hin um zu rufen, kommt und seht, das müsst ihr sehen. Was hatte sie erlebt? Was hatte sie den Leuten zu sagen? Sie war Jesus begegnet. Dem Seelsorger Jesus war sie begegnet. Wir können in den Evangelien entdecken, dass bei den Seelsorgegesprächen, die unser Herr geführt hat, meist drei Schritte nacheinander kamen. Das erste war die Kontaktaufnahme mit einem Menschen, dann das Angebot, das Jesus gemacht hat, und das dritte die Reaktion auf dieses Angebot. Der Text zu diesem Thema ist nun sehr lang. Ich steige beim 7. Vers ein in Johannes 4 und berichte kurz, was vorher vorausberichtet wird. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem durch Samaria gereist. Es hätte einen anderen Weg gegeben und viele Israeliten waren froh, dass es einen anderen Weg gab. Sie sind nicht durch Samaria gereist, weil sie die Samariter verachteten. Jesus aber musste durch Samaria reisen. Er lebte ganz und gar unter der Leitung seines himmlischen Vaters und der hatte in Samaria einen Auftrag für ihn. Es sollte an diesem Tag zur Begegnung kommen mit einer Frau, die solch eine Begegnung dringend brauchte. Jetzt lese ich die Verse 7 bis 9 in Johannes 4. Ich lese immer wieder kleine Abschnitte. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus war an dem Brunnen, dem Jakobsbrunnen, allein, als eine Frau kam, um Wasser zu schöpfen. Jesus hatte sich müde auf den Brunnenrand gesetzt, müde und auch innerlich hellwach. Innerlich hellwach für den Menschen, der da mit seinem Krug kam, um Wasser zu schöpfen. Die Frau staunte. Ein Jude redete mit ihr. Und er spricht nur mit ihr, nicht nur mit ihr, er bittet sie sogar. Für Jesus war die Bitte um Wasser ganz gewiss der Anknüpfungspunkt, um mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Manchmal kann man einen Menschen dadurch gewinnen, dass man ihn um etwas bittet. Also Jesus fällt nicht mit der Tür ins Haus. Die Frau kam zum Wasserschöpfen und darum blieb Jesus während dieses ganzen Gespräches beim Bild vom Wasser und vom Durst nach Wasser und bei der Stillung des Durstes. Denn Jesus wusste um den Lebensdurst dieser Frau. Jesus weiß ja auch heute von jedem Menschen, was zu ihm gehört. Und er weiß auch von jedem Menschen, was ihm fehlt. Das ist auch etwas zum Staunen. Jesus weiß, er sieht und es gibt nichts, was er nicht weiß. Und das gilt auch von uns. Es gibt nichts, was er nicht weiß von uns. Er wusste, was dieser Frau fehlte, die da in der Mittagshitze zum Brunnen kam. Sie leidet an großem Durst, das war für Jesus klar, am Durst nach Leben. Er will ihr helfen, die rechte Quelle zu finden, die einzige, die diesen Durst stillen kann, und nur sie allein kann es. Und er sieht ja auch heute, wie viele Menschen ihren Lebensdurst stillen wollen an Stellen, wo er nie gestillt werden kann. Das ist ein Elend, dass so viele Menschen an löchrigen Brunnen trinken wollen. Es sieht so aus, als würde es viele Möglichkeiten geben, den Lebensdurst zu stillen, aber es sieht nur so aus. Es ist nicht so. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Nun ist diese durstige Frau Jesus begegnet, dem, der weiß, auf welche Weise sie bisher ihren Lebensdurst zu stillen versucht hatte. Darauf will er sie ansprechen. Lebensdurst, ich sagte es vorhin schon, wird deutlich am ständigen Suchen, an Ruhelosigkeit, an Unzufriedenheit und Traurigkeit, wird deutlich am Ausprobieren von vielerlei Dingen und im Fragen nach dem Sinn des Lebens. Das war jetzt das Erste, die Kontaktaufnahme. Das Zweite ist, Jesus macht ein Angebot. Das ist der zweite Schritt. Aber dazu singen wir das Lied 243. Da wird dieses Angebot auch deutlich. 243. Und wer gerne aufsteht, um etwas gegen die Mittagsmüdigkeit zu tun, der kann das ja. 243. Jesus macht ein Angebot. Ich habe in Vers 9 gelesen, dass die Frau staunte: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und dann geht es weiter und ich lese Vers 10 bis 15. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Das Quellwasser wird im Orient lebendiges Wasser genannt. Wasser voller Leben, ein Lebensmittel. Jesus spricht vom lebendigen Wasser, aber er spricht von einer besonderen Quelle und vom wirklichen Lebenswasser, das den Lebensdurst stillt. Leben, das ist es, was Jesus anzubieten hat. Leben, das ist es, was er uns geschenkt hat, als wir zu ihm kamen. Er sagte einmal, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben in Fülle haben können. Also nicht nur ein wenig. Leben, das ist es, was Jesus anzubieten hat, auch dieser Frau, die bis dahin ein ziemlich chaotisches Leben lebte. Sie sieht aber bei diesem Gespräch zuerst nur das Wasser des Brunnens. Erst allmählich wird sie innerlich wach und versteht, und Jesus hat viel Geduld mit ihr, er bleibt dran. Bei ihm gibt es ja keine Unterschiede. Er bemüht sich um diese Frau mit der gleichen großen Liebe, mit der er zum Beispiel sich einmal um den Schriftgelehrten Nikodemus gekümmert hat. Liebe wertet auf. Und er sagt zu ihr, zu diesem Brunnen musst du immer wieder kommen, um den Durst zu stillen. Aber für den Durst der Seele gibt es ein Sattwerden bei mir und nur bei mir. Das Wasser, das ich zu geben habe, gib es doch auf. Dein Suchen an anderen Quellen, es ist vergeblich, es macht dich krank. Und allmählich scheint die Frau zu verstehen, worum es geht. Gib mir dieses Wasser, das du hast. Aber was Jesus dann tut, damit hat sie sehr wahrscheinlich nicht gerechnet. Sie erlebt nun sein seelsorgerliches Handeln. Und da lese ich die Verse 16 bis 19. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Merken Sie es, der wunde Punkt, der dunkle Punkt im Leben dieser Frau muss aufgedeckt werden, ehe Jesus sie beschenken kann mit dem Lebenswasser. Ehe Jesus gibt, nimmt er. Er will abnehmen, was hindert, seine Gaben zu empfangen. Ehe das Lebenswasser in dieser Frau sprudeln kann, muss der Dreck raus. Und ehe sie das Leben von ihm empfangen kann, muss der Tod raus. Jeder Mensch ist mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und auch schon mit der Zukunft bei Jesus bekannt. Er sieht die Unordnung im Leben dieser Frau. Er sieht die toten Stillen. Er sieht auch die Unordnung in unserem Leben, wenn es sie gibt. Ungeordnete Vergangenheit und ungeordnete Gegenwart sind schlechte Voraussetzungen für die Zukunft. Und nun gibt Jesus der Frau einen dreifachen Auftrag. Geh, ruf, komm. Wie gut, dass er nicht nur sagte, geh. Er hätte sie damit weggeschickt, zurückgeschickt in ihr Elend. Er sagt, geh und rufe, hole dein Elend, bring es her zu mir, zum einzigen Ort, wo es abgeladen und abgelegt werden kann. Das Elend muss zu Jesus und das Elend darf zu Jesus. Zwar ist eine wichtige Bedingung, dass die Frau nun auch den Mut hat, von ihrem Elend zu reden, von den dunklen Dingen in ihrem Leben. Das kann Jesus ihr nicht ersparen und das erspart er auch uns nicht, wenn es dran ist. Ein Ausleger sagt, Jesus greift mit dem sicheren Griff des Arztes, der heilen kann und heilen will, in die Wunde, an der diese Frau zu verbluten droht. Er lässt sie dabei selber in Worte fassen, was die kranke Stelle ihres Lebens ist, die Sünde. Die Frau versuchte, dem krankhaften Prozess noch auszuweichen. Was geht schließlich diesen Juden ihr Leben an? Sie versucht, dem Gespräch eine andere Richtung zu geben. Da lese ich die Verse 20 bis 24. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Über diesen Abschnitt könnte man nun eine extra Bibelstunde halten, aber ich habe ihn jetzt einfach gelesen und gehe weiter in meinem Text. Diese Frau scheint allmählich zu verstehen, um was es geht. Sie will dem noch entfliehen, dass es nun so persönlich wird, dass es nicht um das Volk der Samariter geht, auch nicht um die Anbetungsstätte auf dem Berg Gerizim, sondern dass es jetzt um sie geht. Sie kann ja ganz fromm reden. Sie weiß etwas von Religion. Aber das war keine echte Frömmigkeit. Echte Frömmigkeit kann nur da sein, wo man aus der Quelle lebt, aus der einen. Die Frau weiß vom Stammvater Jakob, aber Jesus geht es jetzt um sie. Um sie und ihre Vergangenheit, um sie und ihre Gegenwart und damit auch um die Zukunft. Es geht um ihre Schuld. Es dauert oft lange, bis ein Mensch dem Herrn Stille hält. Das ist ja auch nicht leicht, wenn er so deutlich redet, wie er es bei dieser Frau nun getan hat. Das ist die Unordnung ihres Lebens, dass sie 5 Ehen hinter sich hat, ob es Ehen waren oder ein Leben im Ehebruch. Mit dem 6. Mann lebte sie im Ehebruch. Hat der Tod diese 5 Ehen beendet oder wurde sie von den Männern verstoßen? Wir wissen es nicht. Aber Jesus spricht hier die Unordnung ihres Lebens an. Dahin hat ihr Lebensdurst sie gebracht. Was für ein Leben liegt hinter dieser Frau? Und auch was für eine Schuld liegt auf ihr? Und Schuld trennt nicht nur von Gott, sondern auch von Menschen. Darf ich da einmal fragen, was sind Unordnungen in unserem Leben? Ehe ich Ihnen eine solche Frage stelle, muss ich sie mir zuerst selber stellen. Ich dürfte sie sonst nicht fragen. Ist in unserem Leben alles in Ordnung gebracht? Vielleicht können wir ganz gut mit ungeordneten Dingen leben. Man kann sich sogar daran gewöhnen. Aber dürfen wir es? Wir dürfen es nicht. Denn wir blockieren dann den Segen Gottes in unserem Leben. Beim Lesen vom Buch Nehemia war mir einmal sehr deutlich und sehr eindrücklich, dass Nehemia erst allen Schutt wegräumen musste, ehe er die Mauer um Jerusalem baute. Auf Schutt kann man nicht bauen, auch nicht das Lebenshaus. Vielleicht hat mancher sich schon gewundert, warum es nicht vorwärts geht, warum es stagniert. Auf Schutt kann man nicht bauen, auch nicht das Lebenshaus. Unser Herr sieht allen Schutt, alle Unordnung und er wartet so sehr darauf, dass wir damit zu ihm kommen. Er sagt, dazu bin ich doch in diese Welt gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit Vergebung möglich wird für das, was man ihm bringt. Was ihm gebracht ist, das ist weg, vergeben, ganz und gar, restlos. Aber man muss es bringen. Ich möchte eigentlich lieber sagen, man darf es bringen. Das Elend darf zu Jesus. Jetzt möchte ich ganz gern einige Momente der Stille hier einlegen, wo jeder ganz persönlich mit diesem Herrn reden kann. Man muss es nicht, aber man kann es und ihm vielleicht sagen, was dran ist, ihm vielleicht bringen, was gebracht werden sollte. Ich schließe dann mit einem Amen. Amen. Jesus deckt Sünde auf, das tut weh, aber nur dann ist Heilung vom Schaden der Sünde möglich. In einem Referat über Seelsorge fand ich folgende Sätze. Gott schenkt uns Mut, dass wir uns dem stellen, was wir in der Tiefe sind. Dann werden unsere Versuche, Probleme und Schwierigkeiten zu verschleiern, zurückgehen. Dann werden wir erleben, dass die Entlastung kommt. Wenn wir uns den Ungeheuern stellen, die im Keller unserer Seele hausen, und dann wird Kraft freigesetzt, die wir bisher brauchten, um die Kellertür zuzuhalten. Dann lernen wir, dass es gut ist, wenn Dinge sich zeigen, die uns unangenehm sind, weil nur so die Wahrheit auf den Tisch kommt und nur die Wahrheit frei macht. Und wen er frei macht, der ist recht frei. Lassen wir doch Heilung und Hilfe an uns selbst geschehen, dann können wir anderen helfen. Soweit aus diesem Referat. Und was Jesus der Frau am Brunnen sagen konnte, will er auch uns sagen, ich bin es, der helfen kann. Ich bin der Messias, ein größerer Helfer und Retter kommt nicht. Ich bin's und jetzt ist Hilfe möglich. Ich lese die Verse 25 und 26. Da sagte die Frau, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Jetzt war der Tag der Gnade für diese Frau. Es gibt ja ganz viele wichtige Termine, aber es gibt auch immer wieder einen wichtigsten Termin, den man nicht verpassen sollte. Man kann ihn eigentlich nicht verschieben, wie man das mit anderen Terminen manchmal kann. Es gibt ein Heute, es gibt ein Jetzt, das Gottes Termin für uns ist. Zu Zachäus, der auf dem Baum saß, sagte Jesus, Zachäus, steig eilends herunter. Also es pressiert. Das ist ganz wichtig, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und später an diesem Tag konnte Jesus dann sagen, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und Paulus schrieb an die Korinther, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Ich weiß wohl, dass ich das schon manches Mal hier gesagt habe, ich sage es aber noch einmal, weil es mir jetzt zu diesem Thema wichtig ist. Es gibt ja in der griechischen Sprache für das Wort Zeit zwei Ausdrücke, zwei völlig verschiedene Namen. Und das eine Wort ist uns sehr bekannt, Chronos. Hier klingt vielleicht auch das Wort Chronik an. Chronos, das ist der Strom der Zeit, die fließende Zeit, die dahinfließende Zeit, von der auch unsere Uhr redet und der Kalender. Die Zeit, die vergeht, und das beklagen wir manches Mal, wie schnell die Zeit vergeht. Oft eilt sie uns zu schnell dahin und wir sagen, wir haben keine Zeit. Chronos, die dahinfließende Zeit, die vergehende Zeit. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. So heißt es in einem Lied. Und das andere Wort, also Chronos ist das eine, die fließende Zeit, die man auch gar nicht aufhalten kann. Und das andere Wort für Zeit ist Kairos. Das ist der feste Termin, der Zeitpunkt, der Termin in der dahinfließenden Zeit. Da gibt es feste Termine. Wir haben viele Termine, Zeitpunkte, die wir einhalten müssen. Und auch Gott hat seine Termine. Er hat den Chronos geschaffen, die dahinfließende Zeit. Und mitten, so könnte man es sagen, mitten in diesen Strom der dahinfließenden Zeit hat er einen goldenen Faden hineingewoben. Das sind seine Termine. Und für diese Termine sollten wir wach sein. Es ist ja schon im Alltagsleben ziemlich peinlich, wenn man einen Termin versäumt, verpasst. Wer auf Gottes Termine nicht achtet, der kann das Wichtigste versäumen, sogar das ewige Leben. Der ganz wichtige Termin in unserem Christenleben war die Bekehrung und Wiedergeburt. Auch diesen Termin kann der Mensch verpassen, indem er es immer wieder hinausschiebt. Aber Hiob 33, 29 lesen wir, solches tut Gott zwei- oder dreimal. Also ganz deutlich sagen, du, heute wäre der Termin für dich. Weil aber Bekehrung und Wiedergeburt ja nur der Anfang ist, darum hat Gott noch viele Termine, wichtige Termine für uns, die wir ihm gehören. Ich könnte Ihnen einige Termine nennen, von denen ich sagen kann, das war Gottes Stunde für mich. Ich weiß aber auch von solchen Terminen Gottes mit mir, an denen er mir sagte, bring das jetzt in Ordnung. Jetzt gleich, geh zu diesem Menschen, sag ihm, was zu sagen ist. Und bei meinen Vorbereitungen geht es mir manches Mal so, dass ich an entsprechenden Stellen meine Arbeit unterbreche, weil mich da ein Wort Gottes ganz persönlich angesprochen hat, gemahnt oder ermutigt hat. Da muss ich dann zuerst mit dem Herrn darüber reden, weil es jetzt zuerst um mich geht, ehe ich dann das, was ich vorbereite, weitergeben kann. Termine Gottes, verpassen wir sie nicht. Dass wir wach sind dafür, das können wir uns auch erbitten. Gott ist treu. Er macht es schon deutlich, wenn sein Termin mit uns ist. Er sagt uns, was dran ist. Aber ich denke, je mehr wir das missachten, was er da sagen will, umso leiser wird dann auch seine Stimme. Wenn wir seine Termine verpassen, dann verpassen wir seinen Segen, den er für unser Leben bereit hat. Für die Frau am Jakobsbrunnen war der Tag des Heils, als sie Jesus begegnete. Und nachdem Jesus ihr gesagt hatte, wer er ist und wer sie war, da hat sie begriffen. Und man kann sogar sagen, da hat sie das Heil ergriffen. Das Gespräch wurde dann unterbrochen durch die Rückkehr der Jünger. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau am Brunnen sprach, aber jetzt war auch genug geredet. Das Angebot von Jesus hat die Frau verstanden, sie hat es angenommen. Das ist dann schon das Dritte, die Reaktion auf das Angebot Jesu. Es ist noch ein kurzer dritter Punkt, aber vorher singen wir das Lied 238. Mag sein, du kannst es nicht verstehen und trotzdem ist es wahr. Das ist noch einmal zum Staunen. 238. Der dritte Teil unter der Überschrift, die Reaktion der Frau auf das Angebot, das Jesus ihr gemacht hat. Man muss das Angebot von Jesus nicht annehmen. Die Frau hat es angenommen. Wir erfahren von der eigentlichen Annahme nichts im Text. Aber das erfahren wir, was ich am Anfang schon sagte. Sie ließ ihren Krug stehen und lief in die Stadt und damit lief sie zu denen, die sie sonst gemieden hat. weil sie nichts Gutes von ihr sagten. Und nun hat sie ihnen etwas zu sagen, das Beste, das man weitersagen kann. Und damit ist aus der Sünderin eine Zeugin geworden. Dazu lese ich noch die Verse 27 bis 30 und dann die letzten Verse 39 bis 42. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Aber keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte, ob er worüber er mit ihr geredet hatte. Und die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten: Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Und dann noch die Verse 39 bis 42. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Und die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Bei Luther heißt es da, dass er wirklich der Welt Heiland ist. Kommt und seht euch den Menschen an, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt und seht. Sie hat das Angebot Jesu für sich angenommen und konnte es nun nicht für sich behalten, was sie erlebt hatte. Er hat ihr alles gesagt und sie hat sich sagen lassen. Und darum hat sie etwas weiter zu sagen. Und viele Samariter glaubten dann an Jesus. Anstoß dazu war diese Frau mit ihrer Einladung: Kommt und seht. Sie kamen und sahen und hörten und kamen zu diesem wunderbaren Ergebnis. Dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Diese Aussage kann man nicht mit Abstand sagen, so ganz unbeteiligt. Jesus ist der Welt Heiland. Wer Jesus den Heiland, den Retter nennt, der hat ihn als Heiland und Retter erfahren im eigenen Leben. Die Frage ist nur immer wieder bei uns, warum wir es so fertig bringen, nicht weiter zu sagen, was wir erlebt haben, warum uns das so gelingt. Die Frau hat es erfahren und sie hat es weitergesagt. Darum musste Jesus an diesem Tag durch Samaria reisen. Eine schuldbeladene Frau hat ihren Retter gefunden, der sie freisprechen konnte. Eine durstige Frau hat zum Lebenswasser gefunden. Wir müssen ja nicht warten, bis er bei uns vorbeikommt. Er ist da. Und er hat seine Termine mit uns. Die Frage ist, ob wir unsere Termine mit ihm haben. Unser Glaube lebt von den Begegnungen mit unserem Herrn. Und er will uns immer noch mehr schenken und noch mehr sagen. Er will mit uns auch über die Gefahrenstellen reden, an denen wir auch als Christen manchmal noch meinen, schöpfen zu müssen. Darf er mit uns reden? Es gibt viele Christen, die satt sind. Einfach satt, weil sie sagen, ich gehöre zu Jesus. Damit sind sie zufrieden. Aber der gesunde Christ ist durstig nach der Gemeinschaft mit Jesus. Merken Sie, das ist jetzt ein anderer Durst, ein ganz anderer. Der gesunde Christ ist nicht satt und sagt, Hauptsache ich bin bekehrt und wiedergeboren. Nein, der gesunde Christ ist durstig nach der Gemeinschaft mit Jesus. Ich hatte Durst nach Gott. So lautet der Titel des Buches, in dem das Leben von Christa von Fiban beschrieben ist. Bei Christen ist der Durst nicht mehr der Lebensdurst. Sie haben ja das Leben durch Jesus. Sie haben auch Antworten auf Lebensfragen. Ihr Durst ist dann die gesunde Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit ihrem Herrn, nach seinen Lebensmitteln für dieses Christenleben. Unser Herr freut sich über diesen Durst. Und wenn wir ihn nicht kennen oder nicht mehr kennen, ihn aber schon kannten, dann dürfen wir auch darum beten. Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Unser Herr freut sich über diesen Durst. Er sagt, wen dürstet, der komme und trinke. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. So sehr sind wir eingeladen. Was heißt es, von diesem Wasser zu trinken? Es heißt, mit diesem Herrn leben, gar nicht mehr ohne ihn leben wollen, mit ihm reden, auf ihn hören. Und wenn ich unablässig trinke, dann strömt es von mir auf andere über. Das hat mich erinnert an eine meiner liebsten Bibelstellen. Unser Herr sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und könnte man fragen, was sagt die Schrift? Wie sollen wir glauben? Ebenso mit Jesus leben und gar nicht mehr ohne ihn leben wollen. Auf ihn hören, mit ihm reden. Wir beten. Herr, wir danken dir. Dazu bist du in diese Welt gekommen, um dich zu erbarmen über den Lebensdurst und Lebenshunger der Menschen, die du liebst. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist bis ans Kreuz. Wir danken dir, dass du den Tod besiegt hast und den Feind. Und wir danken dir, dass die Quelle jetzt fließen kann für jeden, der zu dir kommt und trinken möchte. Wir danken dir sehr, Herr, dass es in unserem Leben diesen wichtigen Termin, diesen Kairos gibt, wo wir zu dir gekommen sind, wo du uns dieses Leben geschenkt hast. Und wir danken dir, Herr, dass das nicht der einzige und letzte Termin war mit dir, sondern dass wir kommen dürfen und dass du uns einlädst, immer wieder, auch heute. Und dass wir bringen dürfen, was wir so gerne loswerden möchten und dass wir dann von dir neues Wasser empfangen, ein neues Sattsein, ein neues Frohsein. Herr, das alles ist so viel Grund zum Staunen. Wir möchten staunen und dich loben und preisen, auch jetzt. Wir danken dir, Herr, dass wir auch so in eine neue Woche hineingehen dürfen, in den Alltag. Du weißt, vor wem der Alltag steht, wie ein großer Berg. Aber danke, Herr, dass wir an deiner Quelle leben dürfen und dass wir Lebensmittel empfangen dürfen, alles das, was wir brauchen. Und du gibst nicht kärglich, sondern reichlich, weil du eine große Liebe zu uns hast. Wir möchten dich auch noch bitten für all die Menschen, für die wir vielleicht schon lange beten, dass sie es doch merken, dass sie dich brauchen und dass du die einzige Quelle bist und alle anderen sind löchrige Brunnen. Wir danken dir, Herr, dass wir dir solche Menschen immer wieder nennen dürfen mit dieser herzlichen Bitte, Herr. Tritt du ihnen in den Weg, mach ihnen dein Angebot. Wir danken dir, Herr, dass noch diese Zeit ist, dass noch Zeit der Gnade ist, dass noch Menschen heil werden können. Wir danken dir auch, dass wir dich jetzt bitten dürfen für alle verfolgten Christen, die in so großer Bedrängnis und Not sind. Danke, dass sie in diesen Situationen an deiner Quelle leben dürfen. Mach du es ihnen immer wieder deutlich, dass sie nicht Mangel leiden müssen, obwohl es außen so sehr nach Mangel aussieht. Wir möchten dich für deine Gemeinde bitten, Herr, dass du sie immer wieder stärkst und segnest und zum Zeugnis werden lässt. Und wir danken dir, dass du jetzt mit uns gehst und wir mit dir gehen dürfen. Amen. Jetzt singen wir noch ein Danklied, das Lied Nummer 16. 16. Ich habe hier noch einiges liegen. Fast hätte ich einen kleinen Ordner gebraucht, um das zu ordnen. Aber ich denke, dass ich es auch so auf die Reihe kriege. Aber zuerst noch eine Einladung ohne Flyer. Einladung zur Bibelstunde am nächsten Sonntag. Diese Bibelstunde hält Herr Dr. Kuttler. Als ich Schwester Barbara fragte, wer es ist, sagte sie, ich soll einfach einladen und es wird sich lohnen, zu dieser Bibelstunde zu kommen. Und dann haben wir draußen unseren Freundesbrief liegen. Information, Gebet, liebe Freunde, liebe Beter. Dann können Sie draußen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie interessiert sind an diesen Informationen und wenn Sie für unser Werk beten. Dann lädt die lebendige Gemeinde, die Christusbewegung in Württemberg, Bezirk Böblingen-Herrenberg ein zu den Veranstaltungen im Herbst 2013, also jetzt im Herbst. Vorträge, Theaterabend, Church Night, Abendbibelschule und so weiter, auch Kandidatenvorstellungen für die Wahl. Sie finden das auch draußen, an dem runden Tisch gleich nach dem ersten Ausgang. Dann etwas ganz Besonderes noch. die Auferstehung des Georg Friedrich Händel. Am kommenden Samstagabend findet das hier statt, 19.30 Uhr hier im Saal. Es gibt einen Kartenvorverkauf, aber über Näheres informieren Sie sich an dem Plakat, das draußen hängt, oder an diesen wenigen Flyern, die da sind. Es sind nicht viele draußen. Also, das war's jetzt. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen eine gute Woche zu wünschen und zu sagen, gehen Sie unter dem Segen des Herrn. Auf Wiedersehen.